Sie wissen das sicher schon längst. Eigentlich müssten wir in diesem Jahr das Weihnachtsfest 2021 oder 2022 feiern, denn der römische Abt Dionysius hat sich damals etwas verschätzt, als er vorschlug, den Kalender doch auf das Jahr der Geburt Christi zu justieren. Ganz weit daneben lag er nicht. Immerhin lag die Geburt Jesu damals schon über 500 Jahre zurück. Wir wissen heute, Jesus wurde in Wahrheit nicht im Jahr Null, sondern schon ein paar Jahre früher geboren. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt eine Steuer zu zahlen hätte. Und diese Steuer im ganzen Reich war die allererste. Nichts gegen Kaiser Augustus. Er war wohl einer der tüchtigsten und gerechtesten Herrscher, die die Welt damals kannte. Er galt als guter Kaiser, zumindest wenn man seine Herrschaft von oben her betrachtet, also aus Sicht der Oberschicht. Augustus, der eigentlich Octavian hieß, stieg auf im Jahr 44 vor Christus durch einen militärischen Sieg gegenüber seinem Gegenspieler Pompeius. Kurz darauf wurde dann gefeiert in Rom. In diesen Tagen der Machtergreifung erschien am Himmel ein Komet. Natürlich bezog Augustus dieses helle Licht am Himmel auf sich. Er sah in diesem Licht ein Zeichen seiner Erwählung. Und von diesem Tag an bezeichnete man die Verkündigung seines Geburtstages als frohe Botschaft, als Evangelium. Wussten Sie, dass der Begriff Evangelium dort zum allerersten Mal literarisch belegt ist? Kaiser Augustus galt als der Friedensbringer, als der Herr und Retter. Und die Entwicklung gab ihm auch recht. Rom wurde während seiner Ära zur Hauptstadt eines weitgehend befriedeten Reiches, von Spanien bis zum Euphrat und von Ägypten bis zur Donau. Beim römischen Dichter Vergil können wir in typisch höfischer Übertreibung lesen: Dies ist der Mann, dies ist er, der längst den Vätern verheißene, Cäsar Augustus, Sohn Gottes und Bringer der goldenen Endzeit. Und in der Nähe von Ephesus in Kleinasien preist eine Inschrift den Kaiser mit folgendem Wortlaut: Die Vorsehung, die alles ordnet in unserem Leben, sie bestimmte das Beste für unser Leben, sie sandte Augustus, machte voll ihn der Würde, den Menschen zum Heil. Sie schickte uns und unseren Kindern den Heilsbringer. So wurde am Hof des Kaisers gedichtet und gesungen. Nur für die kleinen Leute, die unter seiner Herrschaft standen, sah manches ganz anders aus. Lukas schreibt von einer Schätzung, die damals stattgefunden hat. Jeder sollte in seine Vaterstadt gehen, um dort seine Steuer festlegen zu lassen. Mit unserem heutigen Steuerwesen hat das herzlich wenig zu tun. Es war eine Gewaltmaßnahme, die wir uns nur schwer vorstellen können. In Ankara wurde eine Inschrift gefunden, die berichtet, dass zur Regierungszeit von Augustus im Jahr 8 vor Christus ein Zensus angeordnet wurde, der mehr als 4 Millionen Menschen betraf. Vorher gab es Provinzialschätzungen in Gallien, in Dalmatien, in Ägypten, jeweils verbunden mit blutigen Aufständen der Bevölkerung. Kein Wunder, dass die Menschen sich wehrten. Der römische Schriftsteller Lactantius berichtet, wie die Festlegung der Steuerhöhe zuging. Ich zitiere: In den Städten wurde die Bevölkerung zusammengetrieben, alle Marktplätze waren verstopft von herdenweise aufmarschierenden Familien, überall hörte man die Schreie derer, die mit Foltern und Stockschlägen verhört wurden. Man spielte die Söhne gegen die Väter aus und presste die Frauen zur Aussage gegen die Männer. Und wenn alles vergeblich war, folterte man die Steuerpflichtigen, bis sie gegen sich selber aussagten. Und wenn der Schmerz gesiegt hatte, schrieb man steuerpflichtigen Besitz auf, der gar nicht existierte. Es gab keine Rücksicht auf Alter und Gesundheitszustand. Kranke wurden herbeigeschleppt und Gebrechliche. Das Lebensalter wurde nach Schätzung notiert, das Alter der Minderjährigen heraufgesetzt, das der Greise herabgesetzt. Alles war erfüllt von Kummer und Jammergeschrei. Soweit Lactantius. Dabei war schon der Zensus an sich, speziell für die Juden, nicht nur eine teure Repressalie, sondern auch ein schweres Vergehen gegen Gottes Gebot. Denn das Land galt als Eigentum Gottes. Die Festlegung von irdischen Eigentumsverhältnissen war ein Übergriff. Auch das löste schon Aufstände aus. Und damit nicht genug. Dieses Jahr 8 vor Christus, das Jahr der großen Volkszählung, war speziell in Judäa noch von einer anderen Krise geschüttelt. König Herodes hatte ohne Erlaubnis des römischen Kaisers einen Feldzug gegen ein Nachbarvolk unternommen. Kaiser Augustus degradierte ihn deshalb vorübergehend und verlangte von den Bewohnern in Judäa und Samaria den Treueeid gegenüber dem Kaiser. Einen Eid, den ein gewissenhafter Jude verweigern muss, weil er sich doch nur einem Gott beugen darf. Und so kam es zu Massenhinrichtungen unter den besonders frommen Juden. Das, liebe Weihnachtsgemeinde, war die Zeit, in der Josef und Maria aus Nazareth nach Bethlehem aufbrachen. In Rom ein Kaiser, der als Stern am Himmel und als Sohn Gottes verehrt wurde. Und vor Ort brutale Soldaten und Regierungsbeamte, die willkürlich die sogenannte Pax Romana durchsetzten, die römische Friedensordnung, die eigentlich eine Herrschaftsordnung war. Und Nazareth? Von dort wissen wir, dass wenige Jahre später, nach dem Tod des Königs Herodes im Jahr 4 vor Christus, also in der Zeit, als Maria und Josef mit dem inzwischen dreijährigen Jesus aus Ägypten zurückwanderten, genau in dieser Zeit gab es einen Aufstand der Bevölkerung in der direkten Nachbarschaft von Nazareth, und zwar gegen den Sohn von Herodes, gegen Archelaus. Was folgte, war eine furchtbare Strafexpedition durch den Feldherrn Varus, also durch denjenigen, der 13 Jahre später in der berühmten Schlacht im Teutoburger Wald besiegt wurde. Das Zentrum des Aufstandes war die Stadt Sepphoris, gerade mal 6 Kilometer im Norden von Nazareth. Dichter an Nazareth dran als Tübingen von hier. Diese Stadt wurde durch Varus zerstört. Und aus anderen vergleichbaren Städten wissen wir, was das bedeutet. Brand und Raub, Folterungen und Kreuzigungen für die Bevölkerung des ganzen Umkreises. Beim jüdischen Geschichtsschreiber Josephus Flavius ist von 2000 Aufständischen die Rede, die damals an nur einem Tag durch Varus gekreuzigt wurden. Sie merken, friedlich waren die Zeiten nicht, in denen Jesus geboren wurde, beziehungsweise in denen er aufwuchs. Und wenn Jesus später am See Genezareth von den Wegen zum Frieden sprach, dann geschah das nur wenige Kilometer von den Verstecken der Zeloten entfernt, der damaligen Partisanenkämpfer, die Kommandoüberfälle gegen die Römer ausführten. Nehmen Sie das bitte mit. Jesus sprach nicht vom Frieden aus der Ahnungslosigkeit einer hinterwäldlerischen Idylle heraus. Nicht wie einer, dessen eigenes Leben in Watte gepackt ist und der deshalb gut reden kann. Nein, wenn Jesus über Friedfertigkeit oder sogar über die Liebe zum Feind im eigenen Land sprach, dann als einer, der von Anfang an kaum so etwas wie Frieden kennengelernt hat. Jesus wusste sehr genau, wovon er redete, wenn er von den Armen, von den Verfolgten und den Leidtragenden sprach, denn er war selbst einer von ihnen und er ist mit ihnen aufgewachsen. Wie sagte er? Selig sind die Armen, die Leidtragenden, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Gott wird sie trösten, er wird sie satt machen. Er wird sie in sein Reich aufnehmen. In Nazareth hat man sie schon vor einigen Jahren gefunden und freigelegt, jene Wohnstätten der damaligen Bevölkerung des ersten Jahrhunderts. Ungefähr 65 Höhlenwohnungen hatten sie aus den Felsen gehauen, zum Teil 3 Stockwerke übereinander mit Gängen dazwischen. Wenn von Josef gesagt wird, er sei ein Tekton gewesen, wie das griechische Wort heißt, dann ist kein Zimmermann gemeint, so wie wir ihn in Deutschland kennen, sondern ein Bauhandwerker, einer, der Lehmhütten baute oder Wohnungen eben aus dem Felsen schlug. In einer solchen Höhlenwohnung ist Jesus groß geworden. Und in einer solchen Höhle, die sonst nur Tieren Zuflucht bietet, ist er geboren. Denken Sie bitte daran, wenn Sie heute und morgen Weihnachten feiern. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah, heißt eine Zeile in einem alten Kirchenlied. Schöpfer, wie kommst du uns so nah? Er ließ sich in Jesus in die Erde hineinlegen, erst in eine Höhle von Bethlehem. Denn der Stall war in Wirklichkeit eine Grotte, eine von vielen, in denen man rund um Bethlehem Futterkrippen gefunden hat. Erst wurde Jesus in eine Höhle bei Bethlehem gelegt und dann in eine Lehmhütte in Nazareth, die mit einem aus dem Fels gehauenen Raum verbunden war. Und dann schließlich in das Höhlengrab von Jerusalem, unmittelbar neben einem alten, ausgedienten Steinbruch, der an einen überdimensionalen Totenschädel erinnerte und deshalb Golgatha hieß. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Wie tief bist du heruntergekommen? Du lässt dich in Jesus in die Erde hineinlegen. Das ist das Wunder der Weihnacht. Gott schwebte nicht über die Erde durch einen holden Knaben mit lockigem Haar. Er berührte sie auch nicht nur sanft durch einen seichten Jüngling mit Föhnfrisur, wie wir ihn aus manchen Jesusfilmen kennen. Nein, wir haben einen Gott, der hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, wie wir es immer im Glaubensbekenntnis ausdrücken, hinabgestiegen in die Hölle. Und das nicht erst an Karfreitag, sondern schon in den Ereignissen rund um seine Geburt, diese Volkszählung war die Hölle. Genauso wie auch heute noch Menschen die Hölle auf Erden erleben, wenn sie selbsternannten Diktatoren und deren Schlägertrupps ausgeliefert sind. Und schon am Volkstrauertag, als wir über die Situation heutiger Flüchtlinge und die der Flüchtlinge aus dem Zweiten Weltkrieg nachdachten, erinnerte ich daran, diese Menschen sind viel dichter dran an dem, was uns in der Bibel begegnet, als wir in unserer schönen und aufgeräumten Welt. Aber denken wir ruhig auch an jene, die die Weihnachtsgeschichte zum allerersten Mal vorgelesen bekamen, tatsächlich zum ersten Mal. Ich meine die noch junge Christengemeinde des ersten Jahrhunderts im Römischen Reich. Lukas hat sein Evangelium nämlich an Menschen adressiert, die in den Städten lebten und die nicht aus dem Judentum, sondern aus dem damals gegebenen religiösen Mix des Römischen Reiches stammten, bevor sie den christlichen Glauben kennenlernten. Ich bin sicher, diese Menschen wussten sofort, was gemeint war, als der Engel sagte, ich verkündige euch große Freude. In dem Wort verkündigen steckt nämlich griechisch das Evangelium drin. Eine wunderbare, großartige Botschaft gilt es weiterzugeben. Aber diesmal nicht das Evangelium vom Kaiser Augustus, sondern von einem ganz anderen Kaiser, einem, der tatsächlich die ganze Welt regieren wird. Und deshalb eine Freude, die allen Völkern widerfahren wird, allen Menschen gilt, nicht nur den römischen Bürgern. Und zwar auch nicht nur den Herrschenden, sondern gerade auch den kleinen Leuten. Dort in Bethlehem hat sich nicht ein Kaiser durchgesetzt, sondern da hat der Himmel selbst die Erde berührt. Genauso wie später in Jerusalem der eigentlich Mächtige nicht im Palast von Herodes residierte, sondern draußen vor der Stadt am Kreuz hing. Dort war der eigentlich Mächtige. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, riefen in Bethlehem die Engel. Nicht die Pax Romana, nicht der Zwangsfrieden, der durch eine straffe Zentralgewalt verordnet wird, sondern der Friede, den nur Gott schenken kann. Er wird sich durchsetzen. Merken Sie, wie gut es ist, dass wir dieses Fest feiern? Was haben wir für ein Vorrecht, nicht irgendeinen anderen Diktator oder Kaiser verehren zu müssen, sondern die Geburt Jesu feiern zu dürfen. Nicht etwa den 20. April feiern zu müssen, den Geburtstag des Führers. Und zwar deshalb, weil wir Gloria in Excelsis Deo singen können, Gott in der Höhe ehren können. Und zwar den Gott, der klein und schwach im Kind in der Krippe zu uns kam. Und eines ist dabei hoffentlich klar, Weihnachten hat nichts, ja nicht das Geringste mit einem religiös motivierten Größenwahn zu tun. Weihnachten ist doch so ganz anders als die geradezu fiebrige Religiosität, die in den letzten Jahren manche Gegenden geradezu vergiftet hat und zu furchtbarer Gewalt führte. Weihnachten ist das Fest, das den Frieden feiert. Den Frieden mit Gott und den Frieden untereinander. Denn euch ist heute der Heiland geboren, der das wieder heil macht, das zerbrochen ist. Welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids?